ein großes Projekt zu machen, wo alle beteiligt sind, wo sich alle wichtig fühlen und wo jeder spürt, ohne mich geht's nicht. Ich bin zwar nur ein kleines Rädchen, aber ich bin genauso wie der und der ein kleines Rädchen. Zusammen sind wir ein super Ding.
Voll motiviert. Der Musikpädagogik-Podcast von Schott Music, dem Verband Deutscher Musikschulen und Christine Thielemann.
Begabungsförderung und Talententfaltung. Darum geht es in der heutigen Folge von Voll motiviert mit meinem Gast, dem Trompetensolisten, Hochschulprofessor und Preisträger des ARD-Musikwettbewerbs Reinhold Friedrich, der schon zahlreichen Studierenden zu einer erfolgreichen Karriere verhelfen konnte. Im vergangenen Sommer war Reinhold Friedrich wieder in dem von Claudio Abbado gegründeten Lucerne Festival Orchestra zu erleben und mit »O Mensch, gib Acht« hat er erst kürzlich wieder eine neue CD mit Musik für Trompete und Orgel veröffentlicht. Hallo, lieber Reinhold. Wow, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit für voll motiviert nimmst.
Gerne.
Zur Entfaltung unseres Talents gehört ja in erster Linie die Motivation. Und diese Motivation wird meist durch etwas ganz Bestimmtes geweckt. Wie war das bei dir, Reinhold? Kannst du dich noch an diese Initialzündung erinnern, den Moment, wo du wusstest, Trompete spielen, das will ich auch?
Das war eine Begegnung mit dem zweiten Brandenburgischen Konzert als siebenjähriges Kind, das ich gehört habe nach dem Spiel mit meinem Freund. Und von dem, ich würde sagen, Licht, was von diesem Stück ausgeht, war ich so gebannt, dass ich irgendwie in dem Moment wusste, was ich mit meinem Leben anfangen soll. Also damals als Siebenjähriger hat man natürlich keine Idee von dem Leben an sich, aber ich wusste, genau das will ich machen. Ich möchte das Stück spielen.
Zweites Brandenburgisches ist einfach phänomenale Musik. Und es hat ja auch geklappt. Du hast es ja schon wirklich echt häufig gespielt in deinem Leben, das Stück. Aber hattest du denn ein musikalisches Umfeld daheim oder wie bist du als Siebenjähriger dazu gekommen, diese Musik zu hören?
Das hat natürlich schon die Vorgeschichte, dass mein Papa ein absoluter Bach-Nerd war. Und ich habe als Kind, ohne dass ich das irgendwie reflektieren konnte, weil ich war ja viel zu klein, ich habe immer Bach gehört. Sonntagmorgens lief immer die Kaffeekantate. Das war obligatorisch. Hat man nicht mit seinen Kindern 100.000 Tischereien? Das war sozusagen zum Frühstücksei gab's das. Während mein Papa das Ei gegessen hat, haben wir die Eierschalen gegessen, damit wir bessere Knochen bekommen, wegen dem Kalzium. Ich glaube, da hat er sich ein bisschen vergriffen, aber naja.
Und dann gab's Trompetenunterricht für dich. Ein ganz großer Motivationsfaktor für viele Menschen ist ja das Musizieren mit anderen. Hast du als Kind denn auch schon irgendwo im Ensemble mitgespielt?
Im Posaunenchor und hatte irgendwie den Drang, immer oben zu landen, auf der ersten Stimme. Und das war mein Ding. Und ich habe mich einfach auf diese Überstimmen gestürzt und habe dann gedacht, naja, wenn das bei den Bachchorälen geht mit Überstimmen, dann muss das doch bei anderen Chorälen auch gehen. Und habe dann im Prinzip auch immer so improvisiert die Oberstimmen, woraufhin der Dirigent, das war der Hauptfeind meines Vaters, der hat immer mich zurückgepfiffen und war furchtbar wütend, weil sein Sohn, 3 Jahre älter als ich, diese Überstimmen nicht spielen konnte. Und dann gab's ein besagtes erstes Konzert, wo ich mich erinnern kann in meinem Leben. Da hatte ich gerade mal vielleicht zwei Jahre Trompetenunterricht. Das sollte Wachet auf, ruft uns die Stimme, das Bach-Choralvorspiel kommen. Bam, badadim, badim, badididom. Und wir sollten das spielen, mein Freund und ich. Mein Freund war 3 Jahre älter. Der war also dann schon 15. Ich war 12. Wir haben uns darauf geeinigt, dass ich diese Geigenstimme spiele.
Natürlich.
Die natürlich viel schwerer war. Und er den Choral. Und jetzt ist Folgendes Schreckliches passiert. Er ist im Choral komplett abgestürzt, weil er so nervös war, dass er das mit dem Zählen nicht hingekriegt hat. Und ich habe aber ganz tapfer von Anfang bis zum Ende meine Geigenstimme durchgehauen und bin hinten auch angekommen. Und ab dem Tag war so ein bisschen die Freundschaft belastet. Aber ich habe irgendwie diese hohen Töne immer gemocht.
Weißt du noch, was genau dich so fasziniert hat an diesen hohen Tönen?
Das hat mich einfach angetörnt.
Angetörnt. Ja, hallo Herausforderung, hallo hohe Töne. Und wie ging es dann weiter mit deinem Lernweg mit Trompete und Schule? Hat die Schule gut mitgespielt, wenn es um deine Förderung ging?
Dann habe ich meinen ersten Trompetenunterricht gekriegt mit 11, 12. Beim Professor Heinz Borum in Stuttgart, das Geheimnis des richtigen Ansatzes.
Kennt man auch heute noch, das Buch. Ich stell's mal in die Shownotes.
Und dann hatte ich ganz, ganz furchtbar schlechte Noten in der Schule. Ich war ein entsetzlicher Schüler. Ich war einer, den man keinem Lehrer wünscht, dass er in der Klasse ist. So ein richtiger Tu-nicht-gut, der nur Blödsinn im Hirn hatte.
Oh oh.
Ich könnte auch das noch drastischer ausschmücken. Also ich war in der Schule denkbar schlecht, bin dann auch von zwei Schulen geflogen. Und dann bin ich gelandet in einem neuen Gymnasium in einem Gymnasium mit dem neuen Musikhauptfachzug. Wir hatten dann einen sensationellen Musiklehrer. Und der hat mich gefördert. Und dass ich immer wieder in meinem Leben Leute gefunden habe, die mich gesehen haben oder die mich erkannt haben oder die gesehen haben, dass ich irgendwas kann, das hat mich geprägt.
Mentoren zu finden, auf jemanden zu treffen, der was in uns sieht, der uns fördert, uns begleitet und der vielleicht auch die eine oder andere Tür für uns öffnet.
Das ist das Wichtigste, dass du Leute hast, die dich sehen, die dich mit deinem Talent irgendwie erkennen. Ja, und dann sagen, hey, mach mal das. Und so wird langsam ein starker Baum aus dem kleinen Pflänzlein, was es am Anfang war.
Und wer waren diese Mentoren, diese ganz besonders wichtigen Menschen für dich in deiner Karriere?
Das war erstmal der Paul Wehrle, mein Musiklehrer. Dann später war es der Ed Tarr, der Edward H. Tarr, der Trompetenlehrer von mir. Dann noch ein bisschen später war es der Claudio Abadou.
Wow, beeindruckend.
Auch noch jemand, den ich in der Reihe unbedingt drin haben will, ist der Lutz Köhler, der Dirigierprof, also am Ende von der UDK in Berlin. Und der war vorher Fagottist und der war der Cheftrainer von den Jugendorchestern, also Landes-, Bundes-, Europäisches Jugendorchester.
Cheftrainer, da schließt ja nahtlos an die Folge 32 mit Uli Menke. Der mochte den Begriff trainieren statt üben auch immer so gern. Und jetzt bist du ja heute als Top-Solist auf den Bühnen der Welt gefragt und seit langer Zeit selbst Professor für Trompete an mehreren Hochschulen im In- und Ausland, selbst auch Mentor für junge Menschen geworden. Was ist dir da das Wichtigste, was du den jungen Menschen mitgeben möchtest?
Ich habe diesen manchmal nicht ganz einfachen Weg, den habe ich immer im Kopf. Und ich weiß, dass die jungen Leute das Wichtigste, was sie brauchen, ist, dass sie jemand haben, der das schätzt, was sie machen.
Wertschätzung, ihr habt sie ja wahrscheinlich alle gehört, die Folge 37, mein Solo zum Thema Lob. Aber so ein Lernweg, ganz gleich ob in der Musikschule oder im Studium, ist ja nicht immer nur ein Erfolg, der sich an den nächsten reiht, sondern es gibt ja auch ganz oft Rückschläge oder Motivationstiefs. Wie können wir als Mentorinnen und Mentoren, als Lehrkräfte den jungen Menschen helfen? Wie machst du das, Reinhold?
Ich meine, wir haben ja alle unser großes Paket an negativen Erfahrungen. Wir haben alle irgendwann mal das Konzert, wo es furchtbar schief gegangen ist oder wo wir vielleicht uns verrennen und mit einem Problem nicht weiterkommen, rein technisch oder auch sonst. Und dann gibt es einen Menschen, der dich sieht und der dein Talent erkennt und der vielleicht dieses Problem, was da ist, einfach auf der Seite lässt. Sag, lass mal das Problem sein. Jetzt gucken wir mal, was kannst denn du? Und dann, und ich erwisch immer Momente, wo ich dann nach einer gewissen Zeit sag, du, weißt du noch, da war ein Problem. Guck mal, wie klein das jetzt geworden ist. Das ist gar nicht mehr wichtig, weil wir haben jetzt an den Sachen, die du kannst und die weiterentwickelt und dann was daran gebaut und so denn diese Möglichkeiten verstärkt und die Straße breiter gemacht.
Das erinnert mich jetzt gerade an einen ganz genialen Beitrag aus der Üben und Musizieren 423. Habe ich auch kürzlich mit meinen Studierenden von der Hochschule Luzern gelesen und lange darüber diskutiert. Der hieß Übe, was dir gelingt. Wie das richtige Feedback Lernprozesse beschleunigt und war von Sophie Klaus. Wir können das ja mal in den Shownotes verlinken. Sophie Klaus ist eine Cellistin und Musikwissenschaftlerin, die im Auslandssemester in Stockholm irgendein Spielproblem auf ihrem Cello lösen wollte. Und wo es aber zu dieser Zeit ein Experiment des Lehrers dort war, dass die gesamte Klasse immer nur die Dinge, die auch wirklich gut gelungen waren, feedbacken durfte. Und, so ich das noch richtig weiß, war sie erst so ein bisschen angeödet, weil ja an ihrem Problem, was sie unbedingt lösen wollte, gar nicht gearbeitet wurde. Und dann stand sie auch so zeitlich ein bisschen unter Strom, weil sie es ja eilig hatte, was dazu zu lernen. Sie wollte ja auch ihre Zeit nutzen. Dann gab es aber irgendwann so ein Aha-Erlebnis für sie, dass sich durch den Fokus auf ihre Stärken plötzlich ihr Problem ganz stark verkleinert hatte. Und irgendwann hat dann einer ihrer Kommilitonen gesagt, dass ihm genau das gefiel, was sie früher von sich glaubte, nicht so gut zu können. Und schwupps, weg war ihr Problem. Es hat mich echt beeindruckt. Und ja, ich mache das ohnehin phasenweise immer wieder mit meinen Musikschülerinnen und Schülern. Sag mir mal drei Dinge, die dir jetzt richtig gut gelungen sind bei dem, was du mir gerade vorgespielt hast. Es ist beeindruckend, was passiert, wenn man die Stärken stärkt. Aber du hattest ja neulich mal von diesem Trompeter erzählt, der so ein echtes spieltechnisches Problem hatte, nämlich einen Atemstopp. Das ist, dass Leute insbesondere so in Stresssituationen nicht mehr richtig anfangen können zu spielen. Namen nennen wir jetzt nicht, aber war ein Preisträger internationaler Wettbewerbe, stand schon mit Maurice André auf der Bühne. Und dann kam der zu dir mit diesem wirklich gravierenden Problem in den Unterricht. Reicht es denn da auch noch, die Stärken zu stärken? Oder wie geht man denn an so eine Aufgabe ran? Wie bist du rangegangen an diese Aufgabe?
Gedacht, hoppla, jetzt geht's los. Jetzt hast du echt ein Problem an der Backe.
Was macht man dann?
Und dann versucht mit ihm alle möglichen Sachen zu finden, damit er einen Weg für sich findet, wie er das anders anpacken kann. Und habe mit ihm das Ziel erklärt. In 3 Jahren spielst du zweites brandenburgisches Konzert. Das ist mein Wunsch. So, ich denke mal, wenn wir da ankommen, dann können wir sagen, wir haben was geschafft und dann geht dein Leben anders weiter, weil dann sitzen wir nicht auf dem Problem, sondern dann sitzen wir darauf, dass wir ein Ziel haben.
Okay, also Ziel sehr klar definieren und gemeinsam einen Weg finden. Wie sah der Weg bei euch aus?
Dann ist man als Lehrer wirklich gefordert, weil das ist ja eine harte Nuss, so ein Stopp. Wir haben Bewegungstraining gemacht, natürlich auch Meditation. Wo wir wirklich die Nuss geknackt haben, war Tai Chi, langsam rückwärts laufen im Kreis und dabei Tonanfänge. Das ganze Problem hat sich in Luft aufgelöst.
Und was vermutest du, warum genau das funktioniert hat?
Ist ja klar, weil ein Teil deines Gehirns ist wahnsinnig damit beschäftigt, barfuß auf einem Teppich rückwärts einen Kreis zu beschreiben. Du möchtest ja nicht anstoßen, wenn du Trompete spielst, macht Anstoßen nicht so richtig Spaß. Und deswegen musst du ja immer gucken, dass du auf der Spur bleibst und das kostet unglaublich viel Konzentration. Und plötzlich ist dieser Vorgang zu blasen und Luft zu geben und das Instrument in Schwingung zu setzen, ist das kleinste von allen Problemen. Alle anderen Dinge sind wesentlich schwieriger. Und das hat dann diese Sache sehr beflügelt. Und eine weitere Sache, wo wir die Nuss knacken konnten, war, dass wir Töne nicht mehr mit einem Zeitpunkt versehen haben, sondern auf einer offenen Zeitachse.
Zeitachse? Wie muss ich mir das vorstellen?
Also, dass der Ton da kommt, wo er kommen will. Und dass es nicht wie beim Dirigenten diesen harten Einsatz gibt, sondern was ich wahnsinnig intelligent finde, ist der Nikolaus Annenkur, der ja nun ein bescheuert schlechter Dirigent war. Aber er war ein wahnsinnig toller Musiker und er hatte ein ganz hohes empathisches Gefühl für das, wie macht man was zusammen, ohne dass man es diktatorisch zusammen zwingt. Und dann hat er immer so eine Bewegung drauf gehabt, einen Halbkreis von außen nach innen. Und das war die Bewegung, die wichtig war und nicht das, wie viele Dirigenten, das Stehenbleiben irgendwo mit dem auf die Plätze fertig, los, ja. Und dieser Runterschlag. Und er hat dadurch ganz oft sehr, sehr schöne Anfänge, die aber nicht erzwungen waren, sondern die frei kommen. Das hat mich auch inspiriert, dieses aus der Bewegung raus das zu machen und das Zeitfenster eben ein Stück weit offen zu lassen.
Ein intensiver Weg, den ihr da miteinander gegangen seid und ganz sicher ein hartes Stück Arbeit.
Und es war zum Schluss von Erfolg gekrönt.
So muss das sein, dann seid ihr am Ende beide dran gewachsen.
Ja, also nochmal zurückzukommen zu deiner Frage, wie gehst du mit den jungen Menschen um, wie packst du sie an, ne? Und das, ich denke mal, mein wichtigster Moment ist der, das zu erkennen, was derjenige hat. Alle Schalen wegzunehmen und so den innersten Diamanten in jemanden zu finden.
Nicht umsonst heißt es ja auch entwickeln. Denn manchmal ist es ja gar nicht das Reinfüllen von neuen Dingen in jemanden, sondern Hilfestellung zu geben, dass das entdeckt werden kann, was eigentlich schon längst in diesem Mensch drin ist und nur ausgewickelt werden will, was einfach nur raus will.
Genau, zu entwickeln. Und da gibt es immer einen Diamant, den muss man halt mal suchen.
Für wie wichtig in diesem Entwicklungsprozess hältst du denn Musikwettbewerbe, also für die Schülerinnen und Schüler zum Beispiel Jugend musiziert, für die Studierenden etwa den deutschen Musikwettbewerb oder gerade sitzen wir beide in München und hören gleich das Finale des August-Everding-Wettbewerbs für Trompete, wo du in der Jury bist. Wie wichtig sind diese Musikwettbewerbe?
Sehr wichtig, weil ich meine, Wettbewerb ist ja nicht irgendeine Sache, sondern alles ist Wettbewerb. Ne? Also ich meine, ob der Wettbewerb jetzt der ARD-Wettbewerb ist oder Jugend musiziert oder der Wettbewerb im Klassenzimmer, wo 10 Leute in der Klasse sind oder jetzt im Moment sind es gerade 20 und dann müssen sie nach vorne und sind natürlich wahnsinnig nervös, weil sie alle denken, oh Gott, ich bin so schlecht, alle anderen sind so gut. Und dann, manche können gar nicht spielen, weil sie so zittern. So, und jetzt machen wir das jede Woche und nach einem Jahr gehen die nach vorne, als würden sie nach vorne gehen, um ein Glas Volvic zu trinken.
Und ich glaube, in diesem Jahr, so wie du das beschreibst, entsteht natürlich auch einiges an Miteinander. Das Gefühl, nicht gegen die anderen zu musizieren, sondern miteinander einer gemeinsamen Sache, ja, vielleicht könnte man sogar sagen, zu dienen, in Anführungszeichen, nämlich dienen der Musik. Und wenn man dann das Gefühl hat, nicht der Einzige zu sein, der da gegen alle spielt, sondern wenn man für die anderen spielt. Wenn sich da so ein Gemeinschaftsgefühl, wenn sich Unterstützung, wenn sich Freundschaften entwickeln, dann kann aus so einem Zittern, einer Auftrittsangst auch wieder was Positives werden, nämlich das Hinfiebern, das sich Freuen auf einen Auftritt, das positive Lampenfieber, was einen auf der Bühne beflügelt. Und ja, ich bin sicher, dass dieser Musikklassengedanke, diese Zusammengehörigkeit, Verbundenheit auch in Musikschulen sehr viel Positives für die Schülerinnen und Schüler vollbringen kann, wenn wir als Lehrkräfte dann eine Lösung finden, solche Möglichkeiten auch zu schaffen. Denn wenn es nur ein Konzert gibt, was zum Ende des Musikschuljahres läuft, dann bekommt das oft so einen Hyperfokus, so die einzige Chance zu sein, kann auch schnell mal als negativ oder auch als belastend empfunden werden. Aber wenn es in irgendeiner Form eine gewohntere Situation ist, wenn man da seine Freunde aus der Klasse sieht, mit ihnen mitfiebert, vielleicht sogar gemeinsam mit ihnen etwas spielt oder jemandem zujubelt, von dem man merkt, dass er oder sie sich echt entwickelt hat in der letzten Zeit, dann kann das doch ein viel, viel stärkerer Motivationsbooster für uns alle sein.
Alle Kinder messen sich doch gern mit anderen zusammen. Das ist doch der Wettbewerb, auf den Baum zu klettern oder die Sandburg zu bauen. Ich finde es ganz wichtig, dass die jungen Leute sich in Wettbewerben darstellen und miteinander im sehr positiven Sinn fighten. Also man kann das ja alles als Spiel begreifen und das Spiel ist ja auch eine Art Wettbewerb.
Wo du gerade das Stichwort Spiel sagst, was Musikwettbewerbe bieten, ist ja letztlich auch das, was in vielen Computerspielen drin ist und was junge Menschen und manchmal auch uns Erwachsene bei diesen Games so fasziniert. Jungen Menschen muss man ja meist sehr selten sagen, oh, bitte spiel doch nur mal für Mama so ein Stündchen an der Playstation. Oh, jetzt komm schon, nur mal eine halbe Stunde Handygame. Bitte, mein Sohn, das wirst du ja gerade noch schaffen. Bei Computerspielen wie bei Wettbewerben sind ja diese Gamification-Elemente drin, wie zum Beispiel eine Herausforderung zu sehen, sich daran zu messen, was Besonderes erreichen zu können. Ja, oder auch die Möglichkeit des Scheiterns zu haben, für einen Erfolg gefeiert zu werden oder auch mit anderen gemeinsam zu fighten. Das weckt ja einfach doch bei vielen die Motivation sehr stark.
Und dem Wettbewerb an sich erkenne ich erstmal nichts Böses an, sondern ausprobieren, machen, sich selber spiegeln. Ich finde, dass man Wettbewerbe immer mit sich selber macht und am besten mit seinen Freunden.
Wettbewerbe mit seinen Freunden zusammen machen, wenn man jetzt nicht gerade im Duo oder im Ensemble mitspielen will. Wie kann sowas aussehen? Wie sah das bei dir aus, Reinhold?
Also ich habe den Deutschen Musikwettbewerb gemacht, 1981. Im Jahr vorher war der ARD-Wettbewerb in München und da sind wir zusammengekommen. Ich kannte ganz viele Leute, junge Leute nicht, die in meinem Alter waren. Håkan Hardenberger war einer davon. Markus Stockhausen war ein anderer und dann haben wir da gespielt und es hat irgendwie überraschend gut geklappt. Ich war total konsterniert, warum ich da auf einem vorderen Platz gelandet bin. Und dann bin ich jetzt mit Markus übereingekommen, wir sind zusammengesessen, haben zusammen uns befreundet und haben gesagt, wir machen den nächsten Wettbewerb, aber wir machen ihn nicht gegeneinander, sondern wir machen ihn zusammen. dann ist er zu mir gekommen und wir haben mit meinem Lehrer zusammen ein bisschen mal an seinem Barockmusik-Desaster gearbeitet, weil der wusste überhaupt gar nicht, was er da machen soll.
Super.
Und dann umgekehrt hat der alte Karl-Heinz und die Flötenlehrerin von Michael Faust, die auch im Freundeskreis der Familie war, haben wir zusammen die Modernstücke gearbeitet.
Echt eine tolle Strategie gefunden mit eurer Vorbereitung. Da kommt es dann ja wahrscheinlich gar nicht mehr so stark auf den Preis an, den man da gewinnt, weil ihr selber gespürt habt, wie genial euch die gemeinsame Vorbereitung vorangebracht hat.
Ja, ja, und dann sind wir zusammen zum Wettbewerb. Der Markus und ich, wir haben einen Preis gewonnen, ich glaube Zweiter und Dritter. Und wir waren beide glücklich. Ich glaube, der erste wurde nicht vergeben. Und dann gab es zwei dritte Preise. Einen hat Joachim Bentsch gekriegt, Solohornist vom SDR, Süddeutscher Rundfunk, und die Marie-Louise Neunecker. Und der Joachim Bentsch hat gesagt, ich weiß überhaupt nicht, wie ich mich nach Hause getrauen soll, weil ich bin ja Solohornist vom Funk und ich habe nur den dritten Preis. Und dann habe ich gesagt, also ich habe einen dritten Preis und ich freue mich wahnsinnig, weil ich finde es wahnsinnig schön. Genau das gleiche Desaster ist mir nochmal passiert beim ARD-Wettbewerb. 6 Jahre später habe ich dann den zweiten Preis gewonnen beim ARD-Wettbewerb, der erste. Da gab es ein paar Leute in der Jury, die das erfolgreich verhindert haben. Ist mir aber auch vollkommen egal, weil das Leben korrigiert alles letzten Endes. Und dann gab es zwei dritte Preise. Einer war der Agnes Urban, der Professor in Köln ist, und der andere war George Forsberg. Und George Forsberg war Trompeter bei Chicago Symphony. I don't know how to take this prize. It's for me, it's the biggest anger. I'm totally disappointed. How can I go back to my orchestra? Ich habe zu ihm gesagt, oh, for me it's very easy to go back to my orchestra because I love it.
Oh, Reinhold, echt unbezahlbar, dein Humor. Ich liebe deine Schlagfertigkeit. Und ich glaube, man spielt ja auch freier und geht entspannter mit dem Ergebnis um, wenn man den Fokus stärker auf das legt, was man durch die Vorbereitung und das Ganze drumherum des Wettbewerbs auch für sich selbst mitnehmen kann. Und ja, man muss ja auch sagen, dass dein in Anführungszeichen nur zweiter Preis, dein Telemann-Konzert live im Fernsehen mit dem BR-Sinfonieorchester, Grundstein für so vieles Gute in deinem Leben auch war. Ist halt immer die Frage, ob man frustriert nach oben schaut und sagt, ja, eine Treppenstufe höher wäre ja auch noch gegangen. Oder ich habe es nur bis 200 Meter vor den Himalaya-Gipfel geschafft. Oder ob man stattdessen sagt, hey, ich bin einer der ganz wenigen Menschen, die den Mut hatten, dort raufzusteigen. Und auf dem Weg dorthin habe ich so viel Tolles gesehen. Ich habe mich selbst kennen und einschätzen gelernt, habe ganz wichtige Erfahrungen für mein Leben gemacht. Und ich bin dadurch der Mensch geworden, der ich heute bin. Und darauf bin ich stolz.
Ja, ich meine, es kommt ja immer darauf an, von welcher Seite man was betrachtet. Für den einen ist es Glück und für den anderen ist es das Unglück. Dann muss man nur auf die richtige Seite drehen. Und es geht nicht darum, um die Eitelkeit, ob du jetzt da einen ersten und da einen zweiten und da mal eine Note gekickst hat oder was. Es geht um was ganz anderes. Und manche Leute kapieren nicht, um was es da geht.
Um was geht's für dich?
Es geht darum, um Freude an der Musik zu vermitteln. Und wenn das nicht das Hauptziel ist, dann ist alles nix.
Ja, das ist doch schön gesagt, Reinhold. Und ich glaube, das würden auch viele Leute unterschreiben. Das ist eine Einstellung, mit der kannst du es zu was bringen.
Ja.
Aber trotz aller positiven Erlebnisse, der Freundschaften, die man durch so einen Wettbewerb knüpfen kann, trotz Wertschätzung des Lernwegs, der Nicht-Hyperfokussierung auf den Preis, kann man ja einen gewissen Stress nicht ganz wegdiskutieren. Wie gehst du denn in solchen Ausnahmesituationen mit dem Stress um? Und gibt es da vielleicht irgendwas, was wir uns für unsere Musikschülerinnen und Schüler abschauen könnten?
Ich habe in meinem ganzen Leben versucht, nicht der Musiker zu sein, der so auf Nummer sicher geht. Wobei natürlich ist vollkommen klar, wenn man auf dem Seil geht, niemand möchte runterfallen, wenn du von dem einen Kirchturm zum nächsten gehst. Aber es ist halt nun mal manchmal so, dass du auf dem Seil bist und dann musst du einfach machen. Und da brauchst du ganz, ganz viele kleine positive Erfahrungen, die vorher stattgefunden haben, damit du den Lauf dann schaffst. Also ich stelle gerade mal zwei Sachen gegenüber. Der erwachsene Reinhold Friedrich wird von Claudia Abbado gefragt, ob er in Luzern mitmachen will. Ich war vollkommen überrascht und ich habe erst gedacht, meine Studenten wollen mich verarschen, als ich da im Telefon den Claudio hatte. Ich habe gedacht, das ist eine getürkte Nummer von meinen Studenten, aber dann habe ich gemerkt, oh, es scheint wohl was dran zu sein. Habe dann also, war ganz lieb am Telefon. Und im Jahr danach war die Situation, die fünfte Maler live im Fernsehen, live im 40 oder 50 Länder Radio, die CD und die DVD. Alles wurde jetzt in dem Moment, hat da stattgefunden. Und dann geht es darum, dass du jetzt in diesem Moment bestehst. Und da geht es zum Beispiel auch, wie vorhin bei dem Beginnen-Problem, ne, mit diesem Start-Problem, mit diesem Stopping, was manche Leute im Laufe ihres Stresses erleben, dass du da frei spielen kannst. Und eine Sache, die mir wahnsinnig geholfen hat, der kleine 13-jährige Reinhold ist beim Klassenvorspiel im Musikgymnasium und spielt Viviani-Sonate, die erste. Das ist eigentlich für 13 Jahre auch ganz schön anstrengend, weil das Stück sieht leicht aus, aber entpuppt sich doch als ein ganz schöner Klopper. Okay, ich habe gespielt, mein Mathematiklehrer hat mich begleitet und ich habe ganz furchtbar gespielt. Also mir sind ganz viele Sachen verrutscht und ich bin nach hinten und habe geheult. Und dann kam mein Musiklehrer rein ins Zimmer und hat gesagt, geh zum Waschbecken, wasch dir das Gesicht ab und wir gehen nochmal raus. Und dann hat er sich ans Klavier gesetzt und hat gesagt, so, das ist der Reinhold, der hat gerade eben das nicht so gut gemacht, wie er kann. Er möchte jetzt zeigen, dass er es besser kann. Uff. Und dann musste ich nochmal spielen. Und dann ist es mir wahnsinnig gut gelungen. Ich habe es dann, ich weiß nicht, fehlerfrei, aber halt so gemacht, dass es für mich einen unglaublichen Unterschied gemacht hat. Und ich habe gemerkt, okay, du kannst fallen, aber du musst wieder aufstehen und du musst weiter rennen. Und das ist der Punkt.
Der Mathelehrer am Klavier. Also nichts gegen Mathelehrer, auch nichts gegen klavierspielende Mathelehrer. Aber warum wundert mich das jetzt nicht, dass es mit dem Mathelehrer nicht klappt, wohl aber mit dem Musiklehrer? Stichwort Korrepetition. Ich habe oft den Eindruck, dass die Korrepetition was ist, was einen viel, viel entscheidenderen Einfluss auf unsere Leistung auf der Bühne hat, als es uns manchmal bewusst ist. Korrepetition, das kann jemand sein, der dich mit seinem Spiel beflügelt, der aber, wenn er zu sehr mit sich selbst beschäftigt ist, dich einfach nicht unterstützen kann aus eigenen technischen oder musikalischen Gründen. Aber so eine gute Korrepetition kann eben auch ein Joker auf der Bühne sein.
Also das eine tolle Begleitung ist natürlich wahnsinnig wichtig und ich krieg's da jeden Tag mit meiner liebsten Frau, was den Unterschied macht.
Notabene für diejenigen, die Eriko Takezawa, also Reinholds Frau, nicht kennen. Eriko ist eine phänomenale Pianistin und der ganz große Schwerpunkt ihrer Arbeit ist seit vielen Jahren die Kammermusik, die Korrepetition, wo sie echt schon enorm viele Wettbewerbe begleitet hat, viele CDs aufgenommen hat und einfach ja die Wunschbegleiterin vieler toller Musikerinnen und Musiker ist. Und wenn man mit Eriko Takezawa zusammenspielt, ja, so wie wir beide, Reinhold, im Februar 23, als wir die Werke meiner neuen Ausgabe Romantic Trumpet Duos aufgenommen haben, dann hat man aber nie das Gefühl, vom Klavier so bevormundet zu werden, sondern es ist einfach eine geniale Unterstützung. Man fühlt sich getragen, gestützt auf eine ganz, ganz angenehme und positive Weise. Und Eriko schafft es, dass ihre Musik nicht die Hintergrundbegleitung für so ein Solo ist, sondern dass sich beim Musizieren eine Interaktion ergibt, die dem Spiel dann einfach nochmal eine ganz neue Qualität gibt. Und ja, ich glaube, das darf man hier einfach mal so sagen. Eriko, deine Korrepetition ist einfach phänomenal und eine ganz, ganz große Kunst für sich.
Es ist unglaublich, wie viel besser man spielt. Ich merke es ja selber, wenn ich spiele ja auch mit dem und mit dem Organisten und wenn da jemand sitzt wie der Sebastian Küchler-Blessing, dann kannst du einfach machen, was du willst. Der fängt dich immer auf. Im freien Fall vom Kirchturm runter, dann unten hält jemand die Hand raus und sagt, hier geht's lang. Also das ist schon enorm wichtig und macht den Unterschied.
Ja, da hast du natürlich vollkommen recht. Umso wichtiger, dass auch Menschen, die gerade Kinder und Jugendliche auf dem Klavier begleiten, nicht nur ihr Instrument beherrschen, sondern wirklich auch eine Ahnung von Korrepetition haben. Denn mir tut es immer voll leid, wenn ich so bei Wettbewerben Kinder und Jugendliche auf der Bühne sehe, die dann da so rausgeputzt sind und wo du aber den Eindruck hast, ja, die Klavierbegleitung ist irgendwie ein Dekorationselement auf der Bühne, genau wie so also ein, zwei Blumenbouquets dekorativ herumstehen. Dieses Zusammenspiel, die Interaktion, Kammermusik, dieses, ja, vielleicht kannst du auch sagen, musikalische Gespräch, das ist doch das, was wirklich Musik erschaffen lässt, was dir auch selbst auf der Bühne hilft, weg von dieser Leistungsshow zu kommen, wenn du wirklich Musik machst. Ja gut, Korrepetition. Wir haben ja gerade schon fast das Stichwort Hochschulpolitik gestreift, Profiorchester und Musikschulen. Wie siehst du denn da die Zukunft, Reinhold? Jetzt haben wir an den Musikschulen, ja auch bei den allgemeinbildenden Schulen in Sachen Musik, echt einen Fachkräftemangel, der gerade so richtig an Fahrt aufnimmt. Vor allem, wenn man sich mal die Zahl der Menschen anschaut, die aus den Hochschulen herauskommen. Und demgegenüber stehen aber viele Orchester, die nicht mehr wie bisher von der öffentlichen Hand unterstützt werden können, weiß ich nicht, wo das die öffentliche Hand vielleicht auch nicht mehr will. Da haben wir auf jeden Fall riesengroße Finanzprobleme, aber zumindest mal eine ausreichend große Zahl Studierender in diesem Bereich. Siehst du denn die Zukunft auch so ein bisschen in die Richtung, dass man auch den Hochtalentierten im Studium sagen muss, hey, hab doch bitte mal die Musikpädagogik mit auf dem Schirm, vielleicht so eine Kombination auch aus Unterrichten und Konzerten? Denn erstmal kann man, wenn man es ein bisschen clever anstellt, kann man sich finanziell auch viel breiter abstützen und ja, wenn man Ahnung vom Unterrichten hat, hat man daran auch mindestens genauso viel Spaß wie an Konzerten. Auch das beflügelt sich auch irgendwie gegenseitig. Und ich finde es auch irgendwie unsere Aufgabe, unsere Verpflichtung den Komponisten und auch den Musikerinnen und Musikern der Vergangenheit gegenüber, diese Musik auch weiterzugeben, ganz aktiv an die nächste Generation weiterzubringen. Wie siehst du das?
Also das ist doch der wichtigste Punkt. Ich meine, wir gehen in eine Zeit, wo es immer weniger die ganz große Schatulle Geld gibt, die alle Orchester und alles finanziert. Das heißt, da muss ein Umdenkprozess stattfinden und Musikausbildung braucht einen anderen Fokus. Wenn wir es nicht schaffen, den Fokus da umzudrehen, dann stehen wir wirklich vor einer unglaublichen Problematik. Ich habe im Gymnasium, wenn ich das noch so ein bisschen ergänzend dazu sagen kann, und diesen Musiklehrer gehabt, der eben schon so weit geblickt hat, dass er bei uns nicht nur Musik unterrichtet hat, sondern das Fach, was einmal in der Woche kam, war Epochen der Kunstgeschichte. Und da haben wir einen großen, großen Kreisel, der von ganz außen immer weiter nach innen geht, gezogen. Und zwar mit dem Schwerpunkt Musik natürlich, aber auch mit Architektur, auch mit Politik, auch mit Geschichte, auch mit Kunstgeschichte und natürlich auch Literatur. Und das ging vom Altertum aus, griechisch-römisches Altertum, und hat dann bis zum Jahresende, hat er es geschafft, in der Heutezeit anzukommen.
Innerhalb eines Jahres, in einer Stunde, in der Woche?
Innerhalb eines Jahres. Der hat den Kreisel eben halt so gezogen, dass er ankommt zum Schluss. Nächstes Jahr hat er den Kreisel wieder gezogen und zwar mit ein bisschen anderen Schwerpunkten, also ein bisschen feiner.
Ah, jetzt verstehe ich.
Und das ging bis zur 13. Klasse so. Also ich weiß noch, wie ich selber in der 13. Klasse dann irgendwann mal, und da wurde auch dann den einzelnen Schülern Referate aufgegeben, du machst das, du bist dafür verantwortlich. Und mein Musiklehrer hat mitgekriegt, dass ich halt Jazzrock wahnsinnig gern mag. Und dann musste ich einen einstündigen Vortrag halten über die neuesten Entwicklungen in Jazzrock von John McLaughlin, Mahavishnu Orchestra und Carlos Santana und Frank Zappa. Und Chicago und Blood, Sweat & Tears und Tower of Power und so, das war zum Schluss, da waren wir angekommen.
Und den Vortrag hast du dann vor deiner Klasse gehalten oder vor Jüngeren?
Nee, das habe ich in meiner Klasse gehalten. Und das hat aber mit allen Klassen, die danach kamen, also das war so eines seiner Steckenpferde. Ein anderes Steckenpferd war das Musikdiktat. Jede Woche gab es Musikdiktat. Und das ist natürlich jetzt auch sind wir wieder bei dem Wettbewerb.
Musikdiktat?
Musikdiktat sitzt vor einem Klavier und spielt Töne und wir müssen aufschreiben. Danach klopft er einen Rhythmus, danach spielt er Akkorde, danach spielt er eine Kadenz. Und ja, und das war für uns dann irgendwann mal am Anfang natürlich lalala. Und dann zum Schluss hat sich so rausgestellt, wir waren eine Klasse mit 15 Leuten und da waren vier, die halt recht sportlich unterwegs waren. Ich war einer davon.
Sportlich.
Und der Wettbewerb hieß zum Schluss, nach dem ersten Mal durchspielen, den Bleistift wegzulegen. Ganz offensichtlich. Also es wird parallel dazu mitgeschrieben und es wird nichts mehr korrigiert. Das war unsere Sportveranstaltung.
Okay, cool.
Und die hat natürlich auch super viel Spaß gemacht.
No, bestimmt nicht ganz einfach.
Aber hat uns auch entsprechend gebildet und hat dazu geführt, dass, als ich auf der Musikhochschule war, der Rektor der Musikhochschule genau das Gleiche gemacht hat. Und ich saß dann da und habe ihn angeguckt, nachdem er gespielt hatte. Und er hat gesagt, Reinhold, wieso schreibst du nicht?
Super.
Und er hat gesagt, Herr Professor Felte, ich habe schon geschrieben. Ja, wie? Ich habe doch aber erst einmal gespielt. Und er hat gesagt, tut mir leid. Dann ist er mit seinem kriegsversehrten, behinderten Fuß, tatak, mit dem Stock, ist er nach hinten gewankt, hat den Zettel genommen, hat es gelesen, hat gesagt, das stimmt ja alles. Ich sage, Entschuldigung. Und ja, dann hat er gesagt, ja, Reinhold, was machst du da? Fort, geh über, du musst Trompet üben, du brauchst nicht Musikdiktat machen, das kannst du schon. Und er hat mich dann ohne Prüfung, ich hoffe, dass das nicht im Ministerium in Stuttgart zu Ohren kommt, er hat mich dann ohne Prüfung von, was man heute Bachelor nennt, in den Masterstudiengang geschickt. Also ich habe nur einige Fächer im Bachelor abgeschlossen, die allermeisten nicht, weil er gesagt hat, das brauchst du ja nicht. Du musst jetzt arbeiten, du musst Trompet üben und dann du kannst ja die Akkorde, du kannst deine Musiktheorie, du weißt Musikgeschichte mehr als die ganzen Leute, die hier sind. Du brauchst es jetzt ja nicht wiederkäuend dich zu langweilen. Und das hat er mit ein paar Checks hat er das rausgefunden und dann hat er mich in den Aufbaustudiengang geschickt. Das war damals möglich. Es ist unfassbar.
Ist natürlich cool, aber eine mögliche Lösung wäre natürlich auch gewesen, dich zum Coach für die Jüngeren zu machen. Ich habe es auch eben schon gedacht, als du gesagt hast mit dem Referat, als du das erzählt hast von deinem Musiklehrer, er hätte dich ja das auch vor jüngeren Schülern halten lassen können, um dir die Möglichkeit zu geben, auszuprobieren, wie schön es ist, auch anderen was beizubringen, was du schon weißt.
Genau.
Wie machst du denn das heute eigentlich in deiner Trompetenklasse? Wie hältst du das mit dem Austausch unter den Generationen der Studierenden, die Newbies, die schon lange dabei sind und schon einiges können, die schon eine Stelle haben? Gibt es da einen Austausch? Das in Anführungszeichen Peer Learning. Wie wichtig ist dir dieser Austausch, Reinhold?
Das ist natürlich ein ganz wichtiger Faktor erstmal, dass die Älteren, die jetzt schon weiter sind, dass die sehen, oh, da kommen die Jungen, die haben die gleichen Probleme, die wir auch hatten. Also, dass man sich sozusagen gegenseitig erkennt. Und dann die Jungen, dass die halt da sind auch in den, also ich munter die immer auf, hört bitte zu, seid anwesend. Es ist keine Anwesenheitspflicht, aber es ist eine Anwesenheitsaufforderung. Ne? Also ich ermutige die Leute immer, dass sie bei den Stunden zuhören, wenn einer was Besonderes spielt, wenn einer Barocktrompete spielt, dass der Austausch von unten, wo man vielleicht noch mehr mit Basissachen sich beschäftigt, aber dass die dann schon die ganze Literatur hörend kennenlernen. Dieser Austausch, der macht einfach stärker, ne? Dann haben wir aber auch immer wieder Stunden, wo wir in gemischten Runden, oft sind ja viele einfach nicht da, weil der eine hat das Geschäft, der andere hat hier eine Mucke. Da hat man eine Klasse mit einem, der vielleicht im Solistenexamen ist. Und dann hat man einen aus dem Master, einen Bachelor und vielleicht sogar noch einen Vorschüler. Also du hast alle vier Ebenen gleichzeitig. Und dann kann es durchaus passieren, dass ich dem von der Solistenklasse sage, du, was würdest du jetzt als nächste Übung empfehlen? Machen wir mal so ein Volleyballspiel. Wir tauschen uns aus, gucken wir mal, welche Übung jetzt die nächste sein könnte.
Was würdest du dir denn eigentlich von den Schülerinnen und Schülern, die von den Musikschulen zu dir ins Studium kommen, wünschen? Was sollen die für Skills mitbringen? Was für Erfahrungen sollen sie gemacht haben? Was ist wichtig für ein erfolgreiches Studium?
Also ich würde mir vor allem von den Lehrern wünschen, dass sie den jungen Leuten diese Wippe zwischen Anforderung und Ausschau auf wie toll kann das sein. Also auf der einen Seite von denen wirklich was verlangen, weil wenn man nichts verlangt, dann kommt auch nichts. Und auf der anderen Seite aber auch wirklich diese Freude zu implantieren in den Kindern, wie wahnsinnig toll Musik sein kann. Und ich glaube, an der Stelle hat man jetzt heutzutage mit Instagram und mit den ganzen scheiße Sachen, die in Konkurrenz stehen, einen noch viel, viel härteren Job als noch vor 30, 40 Jahren ist. Noch dazu ist in den meisten Elternhäusern wird nicht mehr gesungen und dass der Papa jetzt einmal ein normaler Konzertgänger ist, zum Sinfoniekonzert geht und dann mal irgendwann seine Kinder mitnimmt, ist ja auch mittlerweile eher die Ausnahme und sehr selten. Das heißt, der Musiklehrer muss auf der einen Seite ein unglaublich süßes Zuckerbrot bereithalten, womit er die Leute anlockt und denen sagt, Mensch, guck mal, was Musik kann. Und dann auf der anderen Seite braucht er natürlich auch eine Peitsche. Man braucht Zuckerbrot und Peitsche, um das Ding in Schwung zu halten. Wenn man nicht fordert, verlieren die Kids auch irgendwann mal das Interesse, weil sie ja dann kein Erfolgserlebnis haben. Und wenn keine Erfolgserlebnisse da sind, dann hat man keine Lust mehr. Aber wenn man Pädagogen hat, die, sagen wir mal, auf der einen Seite wirklich einem das Gefühl geben, wow, da habe ich aber jetzt was geschafft. Und auf der anderen Seite ist ein Lehrer da, der wirklich eine Perspektive aufbauen kann.
Naja, verstehe, was du meinst.
Ich hatte das Glück mit diesem Musikgymnasium und unser Musiklehrer war ein krasser Typ, viel Licht und viel Schatten. Aber er hat zum Beispiel dann irgendwann mal in mir und in unserer Klasse entwickelt, dass wir die Arbeit für ihn gemacht haben. Also die Arbeit heißt, er hat gesagt, Reinhold, du gehst zur Druckerei. Du sagst dem Druckerei, ich habe dir das aufgeschrieben hier, bespricht es nochmal, das sind die Konzertplakate und das sind die Konzertkarten und die sollen da und dahin. Du gehst zur Druckerei, du gehst zur Kirche oder zum Staatstheater, du machst das und das. Und er hat uns delegiert.
Ah, okay, ich ahne, wo es hingeht.
Und dass ich mit ein Jahr, nachdem ich aus der Schule raus war, ein Musikfestival gegründet habe, was heute noch existiert, vor 43 Jahren gegründet, liegt natürlich daran, weil ich vorher was erlebt habe, dass der Lehrer mir das zugetraut hat. Und er hat mich eingespannt und er hat mich nicht überfordert. Er hat mir gezeigt, du kannst es, mach's.
Ah, krass, natürlich. Weingartner Musiktage.
Und das ist natürlich, das hat dann dazu geführt, dass ich schon während der Schulzeit selber angefangen habe, kleine Konzertchen zu organisieren, wo wir mit Klimpergeld, also ich habe schon immer gern ein bisschen Geld gehabt. Ich habe zum Beispiel irgendwann mal, das war bei meinem ersten Mal, jetzt plaudere ich aber echt vom Nähkästchen. Also als ich Trompete gelernt habe, das war 1966, da war ich noch 7 und da war ich bei Reutlingen in so einem Camp und da haben wir für den Posaunenchor gelernt und da war ein Steinbruch und in dem Steinbruch habe ich gefunden Versteinerungen. Von alten Muscheln und Seelilien und so, das Zeugs habe ich nach Hause genommen und dann habe ich eine Ausstellung gemacht und da musste jeder 5 Pfennig bezahlen, der die Sachen sehen durfte. Also im Keller von unserem Haus, ne? Und da habe ich eine Ausstellung gemacht, habe gesagt, ich habe die Fossilien und so, das hat mir schon viel Spaß gemacht. Dann ein paar Jahre später habe ich mit meiner Schwester, mit meinem Bruder und mit Freunden das erste Konzert veranstaltet. Da haben wir auch ein selbstgemachtes Plakat zur Druckerei gebracht und haben gesagt, könnt ihr das für uns drucken? Und dann haben wir das Konzert gemacht. Das hat auch gut geklappt. Die Kirche war wirklich rappelvoll. Das war unglaublich. Ein paar Jahre später, ich bin jetzt inzwischen Familienvater, habe ich gedacht, ach Mensch, mein Sohn David Posaune und der Nachbarsjunge Klavier und mein anderer Sohn Cello, wir sollten doch auch so ein Hauskonzert machen. Haben wir das organisiert bei mir in meinem Musikzimmer. Dann haben wir alle Nachbarn eingeladen und meine Jungs haben Eintritt verlangt, 50 Cent. Das Problem war, das Konzert ging nicht los. Ich habe gedacht, wir saßen da alle. Das Konzert ging nicht los. Ich bin dann nach hinten gegangen in das Nebenzimmer und da saßen die und haben Geld gezählt. Die haben das Geld gezählt und gesagt, hey Jungs, Geld zählen ist nachher, jetzt wird erstmal gearbeitet.
Super, monetäre Motivation.
Aber die Idee, dass man selber was machen kann und dass man Leute begeistern kann und das, was dazugehört, das wäre für mich ein Hauptfach in der Ausbildung bei den Lehrkräften für die jungen Musikschulen. Das wäre ein Hauptfach. Motivationstraining, wie schaffe ich es, dass ich vielleicht sogar die ganze Schule in einem Musical oder sonst was motiviere, ein großes Projekt zu machen, wo alle beteiligt sind, wo sich alle wichtig fühlen und wo jeder spürt, ohne mich geht's nicht. Ich bin zwar nur ein kleines Rädchen, aber ich bin genauso wie der und der ein kleines Rädchen. Zusammen sind wir ein super Ding. Also Motivationstraining wäre bei mir eins der wichtigsten Fächer in der Ausbildung, speziell für Lehrer an Jugendmusikschulen.
Ja, absolut. Vor allem, wenn man merkt, was das Wissen um so ganz grundsätzliche Motivationsbasics für einen positiven Einfluss nicht nur auf die Schülerinnen und Schüler, sondern auch auf uns Lehrkräfte hat. Denn ja, motivierte kleine und große Menschen zu unterrichten, das macht einfach viel mehr Freude. Das gibt uns beim Unterrichten auch viel mehr Möglichkeiten, was Tolles zu erschaffen. Und ich als Lehrerin laufe dann auch wieder strahlend und voll motiviert durch die Gegend. Das ist dann ja natürlich der Idealzustand. Aber mir ist es eben auch ganz genauso wichtig, dass wir Lehrkräfte in der Lage sind, uns selbst und unseren Schülerinnen und Schülern zu helfen, selbst wenn es mal eben nicht so optimal läuft. Das gehört ja auch dazu, zu einer völlig normalen Motivationskurve. Wichtig ist nur, dass ich mir als Lehrkraft zu helfen weiß, dass ich das gut begleiten kann. Aber in Sachen musikalische Projekte lag mir noch eine Sache auf der Zunge, gerade als du erzählt hattest, wenn du die Kinder und Jugendlichen nicht nur ausschließlich musizierend einbindest, sondern ihnen auch die Möglichkeit gibst, sich bei vielen anderen Dingen kreativ einzubringen und auch auszuprobieren, sowas wie vielleicht Werbung, Organisation, es kann ja auch sogar Crowdfunding sein, dieses ganze Drumherum bei einer Veranstaltung auch kennenzulernen. Das beleuchtet dann ja auch wieder so ganz andere Aspekte und auch mal andere Musikberufe. Und die jungen Leute, die können sich dann ausprobieren. Und am Ende ist dann nicht so wie bei vielen Konzerten, der musikalische Beitrag ist dann das Einzige, womit sie glänzen können und wird dann oft auch völlig überhöht wahrgenommen, manchmal mit Auftrittsängsten auch besetzt. Sondern da war noch so viel anderes wie, ja, ich habe das Konzertmotto mitgestaltet, ich habe die Programme entworfen, was weiß ich. Ich war für die Plakate verantwortlich, für die Social-Media-Werbung, für die Licht- und Tontechnik vielleicht sogar im Raum. Da gibt es an der Musikschule, in der ich mal gearbeitet habe, hier in der Nähe, sogar eine kleine Mini-Ausbildung dafür. Und dann gehören die Jugendlichen dann eben zur Betriebsgruppe Licht und Ton, werden dann bei Konzerten in den Musikschulen angefragt, ob sie gegen so ein kleines Taschengeld da auch helfen. Auch eine ganz super Sache. Da gibt es ja so viel, was sich für junge Menschen lohnt, zu entdecken und kennenzulernen.
Oder wir erfinden neue Instrumente. Und also ich hab so eine Erfahrung zum Beispiel auch gemacht. Als ich ganz schlecht in der Schule war, war ich auf einem Workshop, das ging über die Kirche, und da haben wir Musikinstrumente gebastelt. Eine Dudelsackpfeife, also so eine Labialpfeife gemacht. Das war, als ich abgestürzt bin, es war an Ostern, bevor sie mich wieder von der Schule geworfen haben. Und dann habe ich kurz vorm Zeugnis, weil ich gedacht habe, oh, das Zeugnis wird ganz, ganz übel, bin ich zu meiner Musiklehrerin gegangen, die wir alle nur veräppelt haben, und die war wirklich nur da vorne gesessen, und was die nicht ständig geheult hat, wegen der beschissenen Klasse, war alles. Dann bin ich irgendwann zu dieser Lehrerin vorgegangen und habe gesagt, sie, ich habe gestern an Sie gedacht und ich wollte Ihnen diese Flöte überreichen. Die habe ich für Sie gebastelt. Dann hat die hat angefangen zu heulen vor mir. Die hat angefangen zu heulen. Und ich war wirklich ein scheiße Schüler. Ich war so frech und so blöd. Es war zum Kotzen. Und dann hat die mir im nächsten Zeugnis, was jetzt da dran stand, eine 1 gemacht in Musik, weil sie das so wahnsinnig schön fand, weil die Flöte hat wirklich funktioniert. Man konnte da, also es war die genau das gleiche Prinzip, so ein Labial wie bei einem Dudelsack drin, und das nimmst du halt dann ganz in den Mund und dann kannst du mit diesem Ding richtig eine Tonleiter spielen. Und die war überwältigt von dem kleinen Drecksack, der sie so oft geärgert hat, und hat mir dann eine 1 gemacht. Und diese 1 hat mir die Tür geöffnet für das Musikgymnasium.
Einfach nur wow. Womit wir wieder ganz am Anfang wären, bei den Menschen, die manchmal auch ganz ohne das zu wollen eine Tür für uns geöffnet haben.
Das mit der Flöte, ne? Das war mir, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal erzählt habe, weil das war so weit weg.
Das ist schon echt eine irre Nummer, aber sollte vielleicht so sein, ne?
Ja, im Nachhinein denkst du, huch, weil den Musikzug hätte es im Jahr vorher noch gar nicht gegeben. Also das hätte auch gar nicht geklappt. Also dass ich nochmal sitzen geblieben bin, dass sie mich von der Schule rausgeschmissen haben. Und eben halt in genau dem Moment wurde dieser Musikzug gegründet. Aber hat mir mein Leben gerettet. Also das, wenn ich nicht auf diesem Musikzug gelandet wäre, wäre ich jetzt nicht hier.
Puh, danke an deinen Musiklehrer.
Mit hundertprozentiger Sicherheit. Und so gab es ein paar Momente. Zum Beispiel, dass ich sollte Schüler werden von Maurice André, ne?
Ach echt, das wusste ich gar nicht.
War 14 Jahre alt. Der hat in Karlsruhe in der Christuskirche ein brandenburgisches Konzert gespielt. Mein Musiklehrer hatte dann über Europa kantert von irgendwelchen Hamollmessen und so weiter, hat er Maurice André gekannt und hat gesagt, Maurice, warte mal nach dem Konzert, Applaus vorbei, zack, ist er reingegangen, Reinhold, du bleibst hier sitzen, Maurice, ich rede mit dem Maurice und dann hole ich dich, wenn ich soweit bin. Dann hat er mit ihm geredet und dann ging das Licht aus. Erst das eine Licht, dann das andere Licht, dann wurde die eine Tür abgeschlossen, dann die nächste Tür von der Kirche. Ich saß immer noch da und habe dann bei der letzten Tür bin ich rausgesprungen wie so eine Kirchenmaus, die noch durchs Loch saust. Und dann, als ich weg war, geht die Tür auf und mein Musiker sagt, und das ist der und Maurice André, ja, keine Zeit, du weißt, wie es nach dem Konzert ist. Jeder will weg, wo ist die Flasche Wein? Wo steht mein gekühltes Bier? Also das war da nix. Und es war für mich natürlich in dem Moment, am nächsten Tag, ja, es gab einen Riesenärger und der Musiklehrer vom dritten Stock, sofort hoch und hat mich zusammengeschissen. Und ich habe den so weit gehabt und der war natürlich stinkesauer auf mich. Und was ist passiert? Ich bin nicht sein Schüler geworden. Und was ist damit passiert? Ich bin super froh, weil sonst wäre ich auch eine ganz kleine Kopie.
Okay. Ja, ich glaube, viele wären schon dankbar, wenn sie überhaupt eine gute Kopie ihres Lehrers werden würden. Aber vergessen dabei oft, dass in ihnen selbst so viel Besseres drin steckt, wenn sie sie selbst werden und nicht die Kopie von irgendwem.
Und das macht den Unterschied und das hat mich, ich bin so froh, dass ich meinen Weg gefunden habe. Der hieß Edta. Ich musste ganz viel selber auch machen. Ich habe mir zum Teil Oboenlehrer gesucht. Ich habe Gesangsunterricht genommen. Ich war bei den Klavierprofessoren unserer Hochschule.
Ah, okay. Ja, aber das tut auch oft gut, so ein Blick von außen, von jemandem, der völlig fachfremd ist, also jetzt mal trompetenfachfremd, auf das, was man selber macht. Ich finde, das macht echt enorm was aus. Es macht im Zweifel sogar dann den Unterschied. Aber das musst du natürlich als Lehrer, Lehrerin auch zulassen können und wollen, dass auch Impulse von anderen kommen und dass deine Schülerinnen und Schüler eben nicht die Kopie von dir werden, sondern ja, sie selbst. Und vielleicht auch anders, als wir das am Anfang geplant hatten.
Und ich habe keinen einzigen Schüler, der so spielt wie ich. Aber was ganz witzig ist, es gibt so eine Art roter Faden, der durchgeht, dass man Musik so und so betrachtet. Also dass Musik dieser Flowing-Prozess ist, der immer irgendwie sich verändernd darstellt. Und dass man nie, die Interpretation ist nicht, dass man Förmchen im Sandkasten macht und dann hat man 25 Kuchenförmchen, dann kommt der Fisch und dann macht man 25 Fische und so. Es ist ja nicht Interpretation, sondern Interpretation ist dein Verstehen mit deiner Person, mit deinem Ausdruck. Und das in Kombination mit möglichst gekonntem technischen Know-how und dann wird es irgendwie zum Schluss was. Aber das soll bei jedem bitteschön anders sein. Aber natürlich muss jeder mal das Wort Inegalität erfahren und gelebt haben. Und jeder muss wissen, dass man ein Brahms anders spielt als ein Haydn. Dass da halt in den 100 Jahren das und das passiert ist. Und deswegen die Phrasenlänge und so weiter. Das hat dann auch mit den alten Instrumenten zu tun und so weiter. Also das Ganze verständlich zu machen, so dass die Studenten das auch wirklich kapieren, was sie da eigentlich tun. Und nicht nur irgendein Brei, den ich lang genug gekaut habe und jetzt isst du den. Und dann kommt der Nächste und der kriegt gleich die gleiche Portion. Also das ist es halt gar nicht.
Sandkastenförmchen, ja, stimmt schon, aber dann werden wir halt auch irgendwann durch ein Videotutorial ersetzbar und das ist es ja absolut auch nicht. Ganz im Gegenteil, denn in dieser Unterschiedlichkeit, das macht uns ja gerade aus, darin liegt ja auch die Chance.
Deswegen macht mir auch Unterrichten so Spaß, weil ich habe eigentlich noch nie, ich habe überhaupt kein System. Aber hinter dem kein System haben, steckt natürlich schon eine ganz klare Ansage, was ich will und wie ich was mache. Aber ich habe kein System, mit dem ich den Schüler X und den Schüler Y gleichermaßen durch den Fleischwolf drehe. Und es gibt ganz viele Lehrer, da ist das System klar, so muss es sein. Und du kommst daher und dann wirst du durch den Fleischwolf gedreht und zum Schluss kommt Hackfleisch hinten raus. Das kann es ja gar nicht sein, weil jeder ist so individuell. Ich muss ja erstmal gucken, was kann der, was kann er nicht, wo ist sein Talent, was braucht der, was möchte der, wohin will er gehen, wo ist eine Tür offen, wo gibt es eine Chance Also deswegen bin ich wahnsinnig dankbar, dass alle meine Schüler ihren eigenen Wesenskern gefunden haben. Oder das ist wirklich nicht das, dass man Kopien herstellt.